Das Geheimnis der Funkzellen. Gibt es eine mysteriöse Verbindung des Trump-Attentäters zum FBI? Eine brisante Enthüllung könnte die Wahl in den USA vielleicht jetzt schon entscheiden. Der lange Arm des tiefen Staates. Hier erfahren Sie, warum die Strippenzieher im Hintergrund gerade jetzt auf Alternativmedien wie Auf1 zielen. Und bei Auf1 nimmt Madeleine Petrovic kein Blatt mehr vor den Mund. Die Ex-Grüne sagt ganz offen, das Vertrauen der Bürger in diese Politik der Zensur ist schon lange verloren. Wir zeigen Ihnen, was sie konkret meint. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Noch spricht es kaum jemand öffentlich aus, doch die US-Bundespolizei FBI könnte in das Attentat auf Donald Trump verwickelt sein. Denn der Schütze, Thomas Crooks, könnte sich immer wieder in unmittelbarer Nähe von Gebäuden der Behörde aufgehalten haben. Und das nicht irgendwo, sondern in der Hauptstadt Washington. Aber auch im Bundesstaat Massachusetts, der nicht an seinem Heimatstaat Pennsylvania angrenzt. Das sogenannte Oversight Project des US-amerikanischen Thinktanks Heritage hat nach eigenen Angaben die Bewegungsprofile mobiler Endgeräte analysiert. Diese hatten sich demnach in den vergangenen 12 Monaten in Crooks Zuhause bzw. an dessen Arbeitsplatz in das Netz eingeloggt. Dabei sei das Oversight Project auf mindestens ein Gerät gestoßen, das nicht nur Crooks Zuhause und dessen Arbeit regelmäßig besuchte, sondern eben auch Dienststellen der Bundespolizei. Traf sich der Attentäter dort mit Agenten? Und wenn ja, zu welchem Zweck? Fragen, auf die es derzeit noch keine Antworten gibt. Bei der Analyse sollen jedenfalls nach Angaben des Oversight Project nur öffentlich zugängliche Informationen verwendet worden sein. Diese können automatisch entstehen und zurückverfolgt werden, wenn Nutzer mit ihren Endgeräten unterwegs online sind und dabei mobile Werbung im Browser oder in einer App angezeigt bekommen. Allerdings scheint die Organisation noch über weitere Informationen zu verfügen, denn wörtlich erklärte sie, zum Schutz von Whistleblowern und unseren Ermittlungen werden wir keine weiteren Informationen an die Taskforce des Kongresses weitergeben, da es eine Verbindung zwischen dieser Stelle und dem FBI sowie anderen Einrichtungen gibt. Wie wurde mit kritischen Ärzten in der Corona-Zeit umgegangen? Wie urteilt die Justiz bis zum heutigen Tage? Und wie sind die nun veröffentlichten RKI-Files zu bewerten? Der Arzt Rolf Krohn im exklusiven Interview.
Es war ja von Anfang an ganz klar und offensichtlich, dass die da im Hintergrund mauscheln. Es ist nur eben, wer schiebt jetzt wen den schwarzen Peter zu? Und jetzt wird ja offensichtlich, dass natürlich ein weisungsgebundenes Robert-Koch-Institut den Weisungen der Gesundheitsministerien folgen muss. Folglich wird da jetzt im Grunde nur hin und her geschoben, wer jetzt der Buhmann dieser ganzen Menschheitsverbrechen, die durch diesen Deckmantel der Pandemie entstanden sind, eben. Es wird jetzt einfach hin und her geschoben. Wir haben ja von Anfang an schon 2020 auch auf den Seiten der Ärzte für Aufklärung über 50 Studien zum Thema Maske allein gehabt, dass Maske nicht vor Viren schützt, stand ja sogar auf den Packungsbeilagen drauf. Wir haben auch diese wunderbare Broschüre hier von Professor Arne Burkhardt, der ja durch die Pathologiekonferenz sehr bekannt geworden ist. Eben hier hat er ein Buch geschrieben, die Pathologie des Maskentragens. Es ist jedem und allen klar gewesen von Anfang an, dass die Maske nicht vor Viren schützt, sondern schadet und definitiv vor allen Dingen Kindern schadet. Und wir Ärzte, die hier Maskenatteste ausgestellt haben, waren der Regierung mit ihrer Agenda, wer auch immer jetzt was verfolgte, ein schneller Dorn im Auge. Und deswegen musste man uns aus dem Wege räumen. Und das hat man eben gemacht. Und die Justiz spielt da natürlich mit. Ich habe jetzt hier ironischerweise das Landgericht, das Amtsgericht Landsberg hier im Hintergrund. An diesem Gericht bin ich zu 1 Jahr und 9 Monate verurteilt worden, weil ich meinen Job gemacht habe als Arzt. Ich habe nämlich Menschen, die Beschwerden hatten, Maskenatteste ausgestellt und das am Ende sehr automatisiert, natürlich in einem großen Style, weil die Maske per se eine gesundheitsgefährdende Maßnahme ist und bleibt.
Verfolgung, Razzia und Haft für Mediziner, die sich wirklich für die Menschen einsetzten. In unserer Doku Corona-Helden, wir vergessen euch nicht, zeigen wir 15 Mutärzte, die sich trotz aller staatlichen Repressionen nicht einschüchtern ließen und weiter für die Gesundheit ihrer Patienten kämpften. Demnächst bei Auf 1. Aus den nun gänzlich veröffentlichten RKI-Files geht hervor, Kritik an den Impfungen sollte unbedingt geheim gehalten werden. So hieß es im internen Kreis durchaus, dass die Wirkung der Injektion überschätzt werde. Und doch war für den Krisenstab des Robert-Koch-Instituts klar, Zitat, schwieriges Thema sollte nicht im Impfbericht formuliert werden. Der Angst vor der AstraZeneca-Injektion sollte wiederum mit einer Kampagne begegnet werden. Zitat, um Empfindung der Zweiklassenimpfung entgegenzuwirken. Auch der Umgang mit Daten war offenbar nicht immer der sauberste. Im November 2020 sollte das Thema Schutz der Älteren in den Vordergrund gerückt werden, was aber, Zitat, nur zu schaffen ist, wenn Zahlen insgesamt gedrückt werden. Die Manipulation von Fallzahl wird also an diesem Punkt ganz offen zugegeben. Und auch die Möglichkeit, Einzelfalldaten zu Todesfällen auf dem Dashboard herunterzuladen, wurde wörtlich als problematisch angesehen. Zitat, diese Daten dürfen nicht in dieser Form an das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten weitergeleitet werden. Doch warum durften diese Daten nicht verfügbar sein? Hätten damit Statistiken erstellt werden können, die dem offiziellen Narrativ widersprechen? Geheim bleiben sollten offenbar auch Daten aus Bayern, die in einem englischen Lagebericht aufgetaucht waren. Konkret ging es dabei um Anzahl von Tests, Kontaktpersonen und eine Karte nach Wohnort. Doch über diese Überwachungsdaten sollte die eigene Bevölkerung wohl nicht informiert werden. Und auch Informationen über erfolgreiche Eindämmung der Pandemie ohne strenge Maßnahmen sollten der Öffentlichkeit wohl nicht mitgeteilt werden. Etwa hatte das Magazin Science im Mai 2020 über das Ende des Notstands in Japan berichtet, nach nur geringfügigen Maßnahmen. Doch, Zitat, diese Berichterstattung ist problematisch. Auch Kritik am Gesundheitsministerium wird an einigen Stellen laut. Etwa sei die Parole Testen, Testen, Testen von der Politik vorgegeben worden. Zitat, insgesamt heikel, da die Politik Vorgaben gemacht hat, mit denen in manchen Punkten nicht ganz übereingestimmt wird. Offenbar wurde sogar diskutiert, die Testkriterien zu ändern, was das RKI aber für, Zitat, ausgesprochen heikel hielt. Sogar auf die Gefährlichkeit von FFP2-Masken hatte das RKI hingewiesen. Bei Personen mit Vorerkrankungen könnten diese zu gesundheitlichen Problemen führen und sollten eine freiwillige Entscheidung bleiben, riet das RKI. Und schließlich sollten bei Eintreten einer sogenannten Impfmüdigkeit einfach, Zitat, noch mehr Testimonials eingesetzt werden, wie etwa Günter Jauch, aber auch noch mehr Plakate, Anzeigen in Medien und neue Broschüren mit Werbung für die experimentelle, nebenwirkungsreiche Geninjektion erstellt werden. Nach den weltweiten Computerausfällen gibt es nun einen Verdacht. War der Crash, der unter anderem Flughäfen lahmlegte, bewusst geplant? Denn am 17. Juli, also 2 Tage vor der angeblichen Softwarepanne, wurden ungewöhnlich viele Optionen für Aktien der Firma CrowdStrike verkauft, also dem Hersteller der Software. Insgesamt wurden Optionen im Wert von 2,3 Millionen Dollar gekauft. Das bedeutet, die Aktien können auf diese Weise auch in den kommenden Monaten zu dem Preis verkauft werden, den sie vor den Ausfällen und dem Absturz des Börsenkurses hatten. Wer die Optionen erworben hat, ist unklar. Doch auffallend ist, wer zumindest bislang Eigentümer von CrowdStrike ist. Praktisch alle großen Investmentgesellschaften. Mit jeweils knapp 7% größte Anteilseigner sind die Finanzinvestoren BlackRock und Vanguard. Mit Abstand folgen die Großbank Morgan Stanley, die auf Aktieninvestitionen von Kunden spezialisierte Firma Jennison Associates sowie der Finanzdienstleister State Street Corporation. Vor über einer Woche verbot die deutsche Innenministerin Nancy Faeser das Kompakt-Magazin. Doch gibt es Strippenzieher hinter diesem Anschlag auf die Pressefreiheit? Und könnte ein ähnliches Schicksal auch bald die AfD treffen? Wir haben mit Dr. Bernhard Thomaschitz, Chefredakteur der österreichischen Wochenzeitung Zur Zeit, darüber gesprochen, woran hierzulande die Macht und das Vorgehen des sogenannten Deep State zu erkennen ist. Denn egal ob mediale Gleichschaltung, Panikmache mit Krankheiten oder Kriegen, der tiefe Staat ist involviert. Und das nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und Österreich.
Kompaktverbot in Deutschland, konzertierte Kündigungen von Auf1-Konten in Österreich. Der Druck auf Alternativmedien wird drastisch erhöht. Wir haben uns auf den Weg nach Wien gemacht, um mit dem Chefredakteur der Wochenzeitung Zur Zeit, Dr. Bernhard Thomaschitz, über das Machtgeflecht zu sprechen, das hinter diesem Vorgehen steckt. Den Deep State. Doch was ist das?
Der tiefe Staat ist ein Zusammenwirken, ein Zusammenspiel verschiedener Akteure, zum Beispiel des Sicherheitsapparates, der Nachrichtendienste, der Regierungen, aber auch wirtschaftlicher Akteure, zum Beispiel multinationaler Konzerne oder auch Organisationen auf internationaler Ebene, die globalistische Agenten vertreten.
Welche Rolle spielen NGOs?
Das sind quasi so Vorfeldorganisationen des tiefen Staates, wenn man das so betrachten will. Nehmen wir da ein, die halt immer eben von entsprechenden Linken finanziert wird, also gerade jetzt, seitdem die Grünen in der Regierung sitzen, wird ein regelrechtes Füllhorn über einschlägige NGOs ausgeschüttet. Eben entsprechend fällt halt dann die sogenannte Expertise aus.
Warum geht der tiefe Staat gegen Alternativmedien vor?
Was das Mediale betrifft, da stehen die alternativen Medien im Visier des tiefen Staates, weil sie halt einfach eine unabhängige Linie verfolgen.
Woran ist das Wirken des tiefen Staates in Deutschland zu erkennen?
Das haben wir ein ganz ein aktuelles Beispiel, das Verbot des Monatsmagazins Kompakt und der Internetauftritte, so YouTube-Kanäle von Kompakt. Kompakt hat sehr kritisch berichtet über gewisse Sachen wie Migration, Corona, dann auch außenpolitisch sehr kritisch gegenüber der NATO und auch sehr differenziert und, wie ich meine, objektiv über den Ukraine-Konflikt. Und konträr zum Mainstream.
In Österreich habe der tiefe Staat mit dem sogenannten Ibiza-Video sogar die Regierung gesprengt, sagt Dr. Thomaschitz. Doch wer gerät nun als nächstes ins Visier des Deep State?
Das Kompakt-Magazin hat heute beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig rechtliche Schritte gegen sein Verbot eingeleitet. Ein Sprecher des Gerichts teilte der Berliner Zeitung mit, dass sowohl eine Klage als auch ein Eilantrag eingegangen seien. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte die Zeitschrift in der vergangenen Woche verboten, da es sich um ein, Zitat, zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene in Deutschland handeln würde. Gestern Mittwoch meldete Auf1 als erstes deutschsprachiges Medium, auf den früheren Präsidenten des Iran, Mahmoud Ahmadinejad, wurde ein Mordanschlag verübt. Mittlerweile gibt es Gerüchte, das Attentat könnte Teil eines bevorstehenden Machtkampfes sein. Denn der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, soll unheilbar krank sein. Dies geht aus einem geleakten Telefongespräch seines Arztes hervor. Demnach leide Khamenei an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung. Die Mediziner gehen davon aus, das religiöse Oberhaupt maximal bis zum Ende des persischen Kalenderjahres, also bis zum kommenden Frühling, am Leben erhalten zu können. Sein Tod dürfte massive Auseinandersetzungen zwischen den politischen Fraktionen in Teheran auslösen. Und vielleicht haben sie bereits begonnen, denn Ahmadinejad zieht es zurück auf die politische Bühne. Bereits von 2005 bis 2013 war er Präsident des Iran. Spätere Kandidaturen wurden vom mächtigen Wächterrat des Landes abgelehnt, zuletzt im Juni. Etwa zu diesem Zeitpunkt, am 15. Juni, soll sich auch das erwähnte Attentat auf den Politiker ereignet haben. Über das genaue Datum gab es widersprüchliche Angaben. Es wurde erst heute, Donnerstag, bestätigt. Demnach verunglückte das Fahrzeug, mit dem der 67-Jährige normalerweise unterwegs ist, unmittelbar nach einer Reparatur der Klimaanlagen. Nach bisherigen Informationen von Auf 1, die durch mit der Situation vertraute Personen bestätigt wurden, sei die Klimaanlage nach der angeblichen Reparatur immer noch defekt gewesen. Ahmadinejad sei daher auf Empfehlung seines Sicherheitschefs in einem anderen Wagen des Konvois gefahren. Bei dem ursprünglichen Fahrzeug hätten anschließend sowohl die Lenkung als auch die Bremsen versagt. Den Informationen zufolge könnte der Toyota Land Cruiser ferngesteuert worden sein. Unklar ist unterdessen, weshalb der Anschlag offenbar über Wochen geheim gehalten wurde. Und das nicht nur von Ahmadinejad, sondern auch von den iranischen Behörden. Auffallend ist, eine Nachrichtenagentur, die einem früheren General der Revolutionsgarden nahesteht, veröffentlichte offenbar die Falschmeldung, das Umfeld Ahmadinejads habe den Attentatsversuch dementiert. Die Systemmedien in Deutschland und Österreich ignorierten die Ereignisse bislang, was globalistisch orientierten Blättern wie Bild offenbar Angst macht. Ahmadinejad wünscht ausdrücklich Frieden mit den USA und Europa. Er verurteilte als einziger hochrangiger Politiker des Iran das Attentat auf Donald Trump. Und er ermutigt die Europäer, für ihre Freiheit und Souveränität einzustehen. Der 67-Jährige sieht also offensichtlich die gezielte Destabilisierung Europas durch Massenmigration und die Niederhaltung der Opposition durch Zensur und Verbote. Ahmadinejad ist damit eine Gefahr, nicht nur für die Hardliner in Teheran, sondern auch für die Eliten im Westen, die von der Konfrontation mit dem Iran profitieren. Trachten die Globalisten den Politikern, die sich erklärtermaßen für Frieden einsetzen, gezielt nach dem Leben? Diese Ansicht vertritt jedenfalls der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Wörtlich sagte er mit Blick auf den Attentatsversuch auf Donald Trump: Wir sehen, dass erstens die Zahl der Attentate, die die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen, zunimmt. Zweitens richten sich alle diese Anschläge gegen Antikriegs- und Friedenspolitiker. Er selbst würde daher die weiteren Schritte seiner Friedensmission nicht offen kommunizieren. Seiner Meinung nach gäbe es viele Fraktionen, die kein Interesse an einem Frieden hätten, von, Zitat, dem Imperium von Milliardär George Soros bis hin zur Rüstungsindustrie, den Kreditgebern, den großen Mächten und den großen einflussreichen Machtzentren. Anderen Friedenspolitikern rate er daher zur Vorsicht. Neben dem Trump-Attentat scheint auch der Angriff auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico Orbans Worten Gewicht zu verleihen. Könnte der Krieg in der Ukraine bald zu Ende gehen? Zumindest gibt es Hinweise, dass Kiew und Moskau schon bald verhandeln könnten. Die Details erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Der aus Zwangsgebühren finanzierte WDR stattet sein Filmhaus in der Kölner Innenstadt derzeit mit Luxusmöbeln aus. Laut dem Kölner Stadtanzeiger kauft der öffentlich-rechtliche Sender zum Beispiel 36 Sessel zu je 4.500 Euro das Stück. Die Kosten alleine für diese Anschaffung liegen also bei rund 162.000 Euro. Die Summe entspricht ca. 735 Jahresrundfunkbeiträgen. Insgesamt stehen auf der Einkaufsliste des WDR 2.700 Designermöbel. Die Ukraine soll zu Friedensverhandlungen mit Russland bereit sein. Das meldete ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Rande des Besuchs des ukrainischen Außenminister Kuleba in Peking. Bei den Gesprächen soll es um Möglichkeiten für eine Feuerpause sowie direkte Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien gehen. Auch der ukrainische Präsident Zelensky sagte kürzlich in der BBC, er rechne mit einem Ende der Kampfhandlungen mit Ablauf des Jahres. In der südlichen Ägäis sind diese Woche 5 türkische Kriegsschiffe vor griechischen Inseln gekreuzt. Sie sollen sich nur knapp außerhalb der griechischen Hoheitsgewässer befunden haben. Gleichzeitig befanden sich auch 2 griechische Kriegsschiffe in der Nähe. In der Ägäis gehören zahlreiche Inseln völkerrechtlich zu Griechenland, werden aber schon lange von der Türkei beansprucht. In der Region werden umfangreiche Erdgasreserven vermutet. Am vergangenen Montag soll in Rostock-Warnemünde ein 20-jähriger Afghane mehrere Minderjährige sexuell belästigt haben. Nach Informationen des Nordkuriers waren die Mädchen zwischen 10, 13 und 14 Jahre alt. Der Beschuldigte soll die drei Mädchen im Intimbereich berührt haben. Da der Angriff sich an einem öffentlichen Strand ereignet haben soll, gibt es für diese Situation zahlreiche Augenzeugen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall wird in der Ukraine eine Fabrik für die Produktion von Artilleriemunition errichten. Das Auftragsvolumen soll nach Angaben der Waffenschmiede im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Ab dem geplanten Produktionsstart in 2 Jahren sollen dort jährlich über 1 Million Artilleriegeschosse gefertigt werden. Rheinmetall betreibt bereits ein Panzerwerk in der Westukraine.
Dass die Kriegspläne in Europa bereits derart konkret sind, hätte wohl niemand für möglich gehalten. Doch nun enthüllt ein Dokument, das auf eins vorliegt, die deutsche Bundesregierung arbeitet anscheinend bereits an einem Straßennetz, das für größere Truppentransporte benötigt wird. Dabei handelt es sich um das sogenannte Militärstraßengrundnetz. Der entsprechende Plan ist nicht direkt geheim, aber dennoch in der Öffentlichkeit vollkommen unbekannt. Eine Anfrage des BSW im Bundestag könnte dies nun ändern. Die Antwort der Bundesregierung liegt noch nicht vor. Dennoch ist schon jetzt klar, bereits auf der Frühjahrskonferenz der deutschen Verkehrsminister Mitte April wurde festgestellt, dass man die nötige Infrastruktur für Truppenverlegungen der NATO auf bundesdeutschem Gebiet schaffen müsse. Dazu sei es notwendig, Zitat, das Militärstraßengrundnetz zu aktualisieren und zu digitalisieren. Dabei handelt es sich nach Angaben der Bundeswehr um ein für den Fall einer Krise oder eines Kriegs festgelegtes, flächendeckendes Netz von Straßen zur Bewegung von deutschen und verbündeten Streitkräften innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Im Umkehrschluss heißt das, die Ampel scheint fest mit der Verlegung von NATO-Truppen durch Deutschland in der nächsten Zeit zu rechnen. Sie war das Gesicht der Grünen in Österreich, Madeleine Petrovic. Doch nun geht die einstige Bundessprecherin und Nationalratsabgeordnete auf Konfrontation mit ihrer ehemaligen Partei. Und das nicht irgendwo, sondern hier bei uns im Studio von Auf 1. Denn Petrovic will mit einer neuen Partei zurück ins Parlament. Und sie schlägt Alarm. Denn die Presse- und Meinungsfreiheit stehe vor dem Untergang. Ein brisantes Gespräch zur Schicksalswahl 2024, in das wir jetzt schon einmal reinhören.
Bis zu einem gewissen Grad haben wir ja schon eine Zensur. Und es ist auch so, dass man Menschen ja nicht nur dadurch fertig machen kann, dass man etwas verbietet, sondern auch dadurch, dass man sie ins Lächerliche zieht, dass man ihren Ruf ruiniert, indem man sagt, das ist auf einmal, ich weiß nicht was, eine Aluhutträgerin oder irgendeine Leugnerin. Da ist eine Terminologie gekommen, die eigentlich vielleicht in der Zeit der Hexenverbrennungen und der Inquisition üblich war. Ich bin immer noch schockiert, dass das überhaupt möglich war, dass das so rasch geht, dass man hier versucht, den Ruf von Menschen zu ruinieren. Etliche haben auch ihren Job verloren. Und es ist nach wie vor so, dass man gewisse Äußerungen derart inkriminiert, dass die Leute dann plötzlich aus Vereinen ausgeschlossen werden oder ihren Job verlieren. Es gibt in Wien noch etliche Unternehmungen, wahrscheinlich im Rest von Österreich auch, wo noch immer irgendein Impfnachweis verlangt wird. Und ich muss sagen, liebe Güte, das ist ein Rückschritt. Denn wir hatten zum Beispiel im Einführungsgesetz von den Verwaltungsverfahrensgesetzen klare Bestimmungen, was man nicht darf. Man darf niemanden aus rassischen Gründen, aus religiösen Gründen oder des Geschlechts wegen diskriminieren. Aber da gehören für mich genauso die Gesundheitsdaten dazu und insbesondere auch die abweichende Meinung. Wenn jemand im Rahmen der Gesetze handelt, also nicht wenn anderen irgendwie unrichtig beschuldigt, bezichtigt, Verleumdung begeht, was ja auch in letzter Zeit im Rahmen der Politik passiert ist, aber dann muss das möglich sein.
Die vollständige Sendung Schicksalswahl 2024, in der Madeleine Petrovic auch mit bisherigen Tabus bricht, sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Schon wieder muss in Deutschland eine Wahl wiederholt werden. wegen gravierender Fehler. Am 22. September sollen die Einwohner im brandenburgischen Bad Liebenwerda erneut ihre Stadtverordnetenversammlung bestimmen. Das Kommunalparlament hatte am Mittwochabend einstimmig seine Selbstauflösung beschlossen. Der Grund? Bei dem Urnengang am 9. Juni hatte ein Teil der Briefwähler Unterlagen aus einer benachbarten Gemeinde erhalten und konnte die Kandidaten aus Bad Liebenwerda somit gar nicht ankreuzen. Betroffen waren insgesamt 1,5% aller Stimmen. Nach Ansicht der Wahlleitung sei damit die Mandatsverteilung mit hoher Wahrscheinlichkeit verfälscht worden. So hätte bei gleichem Abstimmungsverhalten wie das der übrigen Briefwähler die FDP ein Mandat mehr, die AfD einen Sitz weniger erhalten. Der AfD-Fraktionsvorsitzende von Bad Liebenwerda, Andreas Schober, begrüßte dennoch gegenüber auf 1 die Entscheidung. Wörtlich sagte er, gerade Wahlen müssen ordentlich und fair verlaufen. Hier sind klare Verstöße begangen worden, wenn auch sicher nicht mit Vorsatz. Deshalb könnte die Wahl nur zu wiederholen sein. Sie kommen, aber offenbar weiß niemand, wo sie gerade sind. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wie es im Amtsdeutsch heißt. Jedenfalls in Thüringen gibt sich die rot-rot-grüne Minderheitsregierung jetzt ahnungslos. So ergab die Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage eines linken Abgeordneten zur Unterbringung im Saale-Orla-Kreis. Man hat offenbar keine Ahnung davon und auch kein Interesse daran, welcher Aufwand für Jugendbetreuung und Vormundschaftsfragen betrieben werden muss. Wörtlich heißt es in der Antwort der Landesregierung, zur Beantwortung der Fragen wurde, allerdings erfolglos, auch das Jugendamt des Saale-Orla-Kreises beteiligt. Mehr könne man leider nicht tun, da, Zitat, keine Anhaltspunkte für ein rechtswidriges Verhalten des Saale-Orla-Kreises vorliegen. Ausweichend antwortet die Regierung, dass die Jugendämter und Schulämter für die betreffenden Fragen zuständig seien. Für Details zu Konflikten und Problemen bei der Unterbringung wird lapidar auf die Träger der 5 thüringischen Aufnahmeeinrichtungen verwiesen. Auf die Frage über weiterführende Betreuungsmaßnahmen heißt es, dafür seien die Städte und Kreise zuständig. Deshalb legen der Landesregierung keine weiteren Informationen dazu vor. Nun stellen sogar Riesenkonzerne wie Microsoft und Google ihre Programme zur Diversität ein. Ganze Abteilungen wurden nun dazu entlassen. Kein Interesse an ständiger Woke-Beschallung bei den Kunden? Oder haben die Tech-Giganten gar Angst vor einem Boykott ihrer Nutzer? Laut Landmaschinenhersteller John Deere wollen die Kunden keine Wokeness-Politik mehr und auch keine Punktevergabe mit Sozialkreditsystemen wie mit dem Gleichstellungsindex für Unternehmen. Hatte Nancy Faeser ihre private Einkaufsliste noch geöffnet, als sie das Islamische Zentrum in Hamburg verboten hat? Oder hat sie Chanel versehentlich für einen arabischen Namen gehalten? Anders ist es wohl kaum zu erklären, dass sie neben einigen muslimischen Vereinen auch die bekannte Luxusmarke in ihre Verbotsverfügung aufnahm oder jedenfalls deren YouTube-Kanal. Vielleicht hält Faeser die Modemarke aber auch tatsächlich für gefährlich, denn heute mit Stand um 12.24 Uhr war der YouTube-Kanal nach wie vor in der Verbotsverfügung aufgelistet. Ja, und damit wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei den Nachrichten, bei Auf 1.